Der Mann, der nicht gehen kann.
Die Paarflüsterei, das Liebesleben der anderen. Wir erzählen euch wahre Geschichten.
Mit Frau Liebe und den Villas. Alle Fälle sind echte Geschichten. Wir haben uns aber aus Schutz der Klienten erlaubt, Handlungen und Charaktere so abzuwandeln, dass niemand in seinen Persönlichkeitsrechten verletzt wird.
Ihr könnt euch diesen Podcast anhören, einfach nur zur Unterhaltung oder auch, um für euch Dinge rauszuziehen, die eure eigene Beziehung betreffen. Denn ihr werdet in jeder Folge Parallelen zu euch finden.
Heute gehen wir der Frage nach, warum lassen sich Männer von Frauen eigentlich so viel gefallen? Hintergrund sind die Trennungszahlen, weil weitaus mehr Frauen sich von Männern trennen als umgekehrt. Und das wiederum bedeutet ja im Umkehrschluss, dass sich offenbar eher Männer von Frauen Dinge gefallen lassen, die ihnen nicht so gut tun, oder?
In der Regel geht man davon aus, dass sich Frauen eher mehr von Männern gefallen lassen. Das muss man schon sagen, ne? Das heißt, der Fall heute ist eigentlich eher so, unser Hund knurrt. Irgendwas ist da draußen. Was ist da?
Nein, das liegt an deinem Satz. Er ist nämlich, unser Hund ist auch ein Mann.
Okay. Naja, egal. Auf jeden Fall, bei dem Gefallenlassen geht es vor allem um Paare, die lange, sehr, sehr lange, also manchmal viele Jahre, ohne Sex in einer Beziehung verbringen. Wir haben ja schon einige Folgen gemacht zu dem Thema und gehört, dass das gar nicht so selten vorkommt. Ich möchte noch schnell klarstellen, es geht in unserem Fall heute nicht um Gewalt, was sich Männer von Frauen und Frauen von Männern gefallen lassen. Es geht nicht um Gewalt. Körperliche Gewalt. Es geht schon viel früher los. Es geht um Grenzüberschreitung.
Es geht um Paare, die nicht nur keinen Sex miteinander haben und das viele Jahre, sondern sie haben auch keinerlei Alltagszärtlichkeiten, wie ich es immer nenne, mehr. Also das ist vielleicht nicht direkt gewaltvoll, aber lieblos ist es allemal.
Das stimmt.
Mit Alltagszärtlichkeiten sind ja so kleine Gesten gemeint, ne? Wenn man zum Beispiel am anderen vorbeigeht, mal eher so zufällig aus dem inneren Bedürfnis heraus entsteht, den anderen mal eben kurz zu berühren, über den Kopf zu streicheln, vielleicht mal ein Küsschen zu geben, so wie man das auch bei Kindern oder bei Tieren macht, ne? Also genau. Mal kurz über den Kopf streicheln, einfach mit einer kleinen Handlung zeigen, ich hab dich lieb.
Und sexlos heißt, also damit es klarer wird, dass es keinesfalls darum geht, dass man immer und andauernd Sex haben muss. Aber wir sind natürlich alle der Meinung, dass es eine gemeinschaftliche Entscheidung sein sollte, wenn sich die Sexualität aus einer Beziehung dauerhaft verabschiedet. Also wenn, kann ja passieren, dass das einvernehmlich sein kann, warum auch immer. Aber auf jeden Fall muss es gemeinschaftlich sein.
Heute erzählen wir euch die wahre Geschichte von Sebastian und Katrin. Sie sind seit gut 20 Jahren ein Paar und haben zwei gemeinsame Kinder.
Es geht um den Sebastian und der wird von all seinen Freunden der Basti genannt. Das ist ein lockerer Typ. Dann ist er groß und man sieht seine oberbayerische Herkunft.
Und zwar, weil er zum ersten Termin, den er übrigens alleine wahrnimmt bei der Andrea, mit einem Trachtenjanker kommt und er spricht bayerischen Dialekt.
Ich finde das sehr sympathisch und ihn auch sympathisch und wir verstehen uns sehr schnell sehr gut. Er freut sich über den Kaffee, den er kriegt bei mir und ein Wasser, wovon er übrigens gleich die halbe Flasche leer trinkt, während er mir seine Eckdaten erzählt.
Der Basti ist 52 Jahre alt, seine Frau die Katrin ist 8 Jahre älter, wird also in Kürze 60 und die haben zwei Töchter, eine ist 20 und zum Studieren nach Hamburg und die jüngere zweite Tochter hängt gerade noch im Abi. Und die jungen Damen sind also schon verhältnismäßig selbstständig, die beiden.
Katrin und Sebastian vor einer halben Ewigkeit. Ja, die zwei haben sich vor 22 Jahren auf einer Geburtstagsparty in Frankfurt am Main kennengelernt. Katrin ist nämlich in Königstein im Taunus aufgewachsen und ihr Vater war in Frankfurt in der Bankbranche tätig.
Und sie selbst ist tatsächlich, so erzählt Sebastian es mir, nie so richtig auf die Füße gekommen. Und ihre beiden Brüder sind Mediziner geworden und Katrin selbst hat nur eine Banklehre absolviert.
Also so in Anführungsstrichen.
Sagt er, er sagt das nur. Offenbar, sagt er auch, leidet sie darunter doch sehr.
Die beiden Brüder sind beide älter als die Katrin und die haben relativ schnell Familien gegründet und sie hat mit Mitte 30 immer noch da so rumgedödelt, ohne dass es da so einen richtigen Plan in ihrem Leben augenscheinlich gab. Mal dies, mal das, aber es kam nie zu einer wirklich längeren Beziehung bei ihr.
Ich habe einen Kollegen, den Christian Thiel, der mit seiner Kollegin Anna Peinelt den Podcast von der Welt die Sache mit der Liebe macht. Und er sagt, Menschen wie Katrin haben im Grunde genommen keine Beziehung gehabt oder viele kurze Beziehungen, sondern eigentlich sind es Beziehungsversuche. Er bezeichnet nämlich alles, was bis ungefähr 1,5 Jahre Dauer ist, als Beziehungsversuch. Und erst dann wird aus dem Versuch wirklich durch eine Entscheidung eine Beziehung. Und da stimme ich ihm ehrlich gesagt auch zu. Denn erst nach einer gewissen Dauer sieht man, ob man zusammenpasst und beginnt auch, Entscheidungen gemeinsam zu treffen.
Katrins Freundin haben sie immer öfter unter die Arme genommen und überall wo mit hingeschleppt, wo es was zu feiern gab, wo eben Singles waren. Irgendwie steigt dann ja auch so ein bisschen der Druck, wenn um einen herum plötzlich alle einen Partner haben und überall Kinder kommen und du sitzt da immer noch alleine mit Mitte 30 und denkst dir, die Uhr tickt.
Und eines Tages gab es dann diese eine Geburtstagsfeier, auf der auch der Sebastian war, der Basti. Er selbst kommt aus der Nähe von München, vom Ammersee. Und sein bayerischer Dialekt war auch das Erste, was Katrin positiv auffiel. Aber nicht nur das.
Sebastian fand auch sofort Gefallen an dieser schönen und ziemlich schlanken Frau. Was er auch so zu Andrea gesagt hat. Und dass sie offensichtlich ein bisschen älter war als er selbst, hat ihn überhaupt nicht gestört. Ganz im Gegenteil, er fand es super interessant.
Ja, und er hat später auch, das sage ich jetzt schon mal, in fast jeder Sitzung erwähnt, wie sehr ihm ihre Figur bis heute gefällt und wie sehr er sie körperlich begehrt.
Und umso schlimmer ist es ja eigentlich auch und auch umso verwunderlicher, dass die beiden seit vielen Jahren gar keinen Sex mehr haben, wie der Basti erzählt hat. Das war auch der Grund, warum er zu dir kam, richtig, Andrea? Mhm.
Aber wir werden gleich mehr erfahren, wie es mit dem hessisch-bayerischen Paar weitergeht. Auf geht's nach Bayern.
So, nachdem die beiden sich richtig gut verstanden haben, besonders der Sebasti von Katrin sehr hingerissen war von ihrer Figur und ihrem Hintern, ihren Titten und ihrem Arsch, standen...
Schnitt.
Markus ist ein Gleis. Das ist politisch nicht korrekt, mein Freund. Er hat sich in sie verliebt, in all das Ganze.
Die beiden haben sich auf jeden Fall super verstanden und besonders hat sich der Sebastian gut mit der Katrin verstanden, weil er war wirklich hin und weg von ihr. Und dann hat er schon den nächsten Schritt gewagt und hat gesagt zu ihr, willst du nicht zu mir nach Bayern ziehen? Aus Hessen.
Ja, Sebastian, der Basti, der übrigens ein großes Haus am Ammersee hat, weil sein Vater bzw. sein Großvater schon ganz früh so mit Immobilien darum gemacht hat. Also die hatten einfach viel Land und dementsprechend diese große Kiste da am Ammersee, hat seine Katrin ein paar Monate später dann herzlich willkommen geheißen, ganz süß mit Rosen auch und so, die er im Eingangsbereich ausgelegt hat.
Genau.
Ihr Job, an dem sie sowieso wenig Freude hatte, war super schnell gekündigt. Die kleine Wohnung hat sie rasch aufgelöst und auch Katrin war voller Vorfreude auf den neuen Lebensabschnitt. Juhu, ich ziehe nach Bayern.
Da, wo andere Urlaub machen, am Ammersee.
Ja, am Ammersee. Zu Katrins Lebensplan gehörte es auch, eine Familie zu gründen oder zu haben, wie ja schon ihre Brüder, wie wir gehört haben, und ihre Eltern. Und irgendwie wurde das wohl auch erwartet. Also von klein auf war das ein ganz klarer Plan. Also sie hat mir in einer Einzelsitzung mal gesagt, das ist gar nicht anders denkbar und die letzten Jahre hat sie sehr gelitten unter dem Druck, weil sie ja letztendlich der Nachzügler war. Also wir denken jetzt an die Freunde, an die Brüder und sie fand das natürlich toll, dass sie jetzt da auch nachziehen konnte.
Ja, und für Katrin hat's tick, tack gemacht, weil sie ja schon relativ stramm auf die 40 zugegangen ist. Ihre logische Konsequenz war, Kinder bekommen und zwar möglichst schnell.
Ja.
Genau, und der Sebastian, der war ja so ganz traditionell unterwegs auch und hat dann bei ihrem Papa tatsächlich um ihre Hand angehalten. Voll korrekt, so aus der Sicht von ihrem Papa. Und dafür ist er dann nach Königstein in den Taunus gefahren.
Ja, sehr charmant. Total süß, oder?
Voll. Bei uns war das ein bisschen anders, glaube ich. Gell?
Hast du meinen Papa nicht gefragt?
Nee.
Das finde ich ja ein Skandal. Kannst du es bitte nachholen? Du hast meinen Papa nicht gefragt?
Ich habe es schon mal angesprochen. Aber ich habe nicht gesagt, darf ich deine Tochter heiraten?
Warum nicht?
Weil ich sowieso mit deinem Papa einen schwierigen Start hatte.
Jetzt kommen mir Sachen raus.
Die Mutter eigentlich vorher schon gesagt hat, ich muss doch mit ihm heiraten.
Weil das mit deinem Papa am Anfang gar nicht so einfach war. Das muss man mal ganz klar sagen. Es wäre ein Harakiri gewesen, ihn zu fragen.
Das wäre keine Option gewesen.
Das war keine Option.
Da müssen wir erstmal so einen Podcast machen,
ja, damit,
das, was, damit ich das weiß. Na, ich wusste das nicht. Aber das muss man jetzt auch dazu sagen, mittlerweile liebt mein Papa dich. Und heute würde er sagen, bitte nimm sie.
Ja, war damals eine schwierige Situation.
Noch ist alles wunderbar.
Basti schildert mir, wie sehr er im siebten Himmel war, weil er mit der Katrin die Frau seines Lebens gefunden hat. Und dabei hat er gar nicht damit gerechnet, weil jetzt müssen wir auch sagen, er war ja auch gerade erst 30 geworden und erst so langsam begannen seine ganzen Spätzeln um ihn herum zu heiraten. Also er hat nicht so einen Druck gehabt und bei den Mädels aus seinem Umfeld war jetzt auch keine dabei, wo er gesagt hätte, da schlage ich jetzt zu.
Naja gut, er hat gedacht, er hat einen Volltreffer und das ist umso besser und er hat auch erzählt, wie gut der Sex damals war. Also dir.
Und mit Katrin.
Genau, mit der Katrin. Mhm. Ja. Und es gab nichts, aber auch gar nichts zu beklagen. Das ist ja am Anfang oft so.
Genau, das ist oft so, ne?
Juhu, da macht der Sex so Spaß, weil er so neu ist, egal wie er ist.
Wir springen alle jeden Tag in die Kiste. Vor allem die Frequenz ist auch ganz wichtig. Ne? Und irgendwann wird es dann halt einfach weniger. Zumindest bei vielen.
Genau.
Ja.
Das ist ganz normal, dass man irgendwann weniger Sex hat, als wir am Anfang.
Das findest du normal?
Ich finde das normal, ja.
Ja, ja. In Langzeitbeziehungen ist das auch so.
Stell dir mal vor, du würdest jahrelang über deinen Partner so herfallen wie am Anfang, als du verliebt bist, was das für ein Stress wäre.
Ja, eben.
Aber es gibt doch auch interessante Studien zu dem Thema, dass Verliebtsein für den Körper ein Stresslevel verursacht vom anderen Stern.
Richtig, genau.
Ja. Und würden wir das immer erleben, als wäre das ein Dauerzustand, würden wir sterben.
Wir
werden sterben, weil wir so viel Adrenalin und so weiter ausschütten. Mhm. Also es ist ganz normal, das muss man auch mal ganz klar so sagen. Also vergesst diese ganzen Zeitschriften, wo drin steht, irgendwie, wie kann ich wieder so viel Sex haben wie am Anfang? Wie mache ich, dass er mich wieder begehrt findet oder andersrum.
Wie am ersten Tag.
Wie am ersten Tag. Das ist alles Quatsch.
Alles Bullshit.
Wir wären tot. Mhm. Denkst du, das ist immer der Fall, Andrea? Was erlebst du so in deiner Praxis?
Es ist oft so der Fall. Ich frage das auch. Mhm. Aber ich habe auch ganz viele Paare bei mir sitzen, bei denen das eben nicht der Fall war. Und ich würde auch persönlich…
Mit dem Sex meinst du? Entschuldigung.
Am Anfang?
Am Anfang.
Okay.
Aber ich würde jetzt gerne zwischen Begehren und Anziehung vielleicht unterscheiden. Das ist jetzt vielleicht eine Spitzfindigkeit, aber ich habe beobachtet, dass Paare, die eine echte Anziehung am Anfang hatten, also eine bessere Prognose in der Therapie haben, als die, die, ich sag mal, in Anführungsstrichen nur sexuelles Begehren gestillt haben, dass die eine schlechtere Basis mitbringen. Und das ist aber eine rein eigene Beobachtung in meiner Praxis.
Wo ist der Unterschied zwischen echter Anziehung und sexuellem Begehren?
Das Begehren wäre jetzt,
vor allem am Anfang.
Das Begehren wäre eher sowas, weißt du, also das ist so wie Hunger und den will ich jetzt stillen, egal was ich jetzt da habe. Da schwingt so ein bisschen was mit. Die Anziehung ist für mich persönlicher. Da geht es um dich. Du bist der, der irgendetwas bei mir auslöst, also den ich begehre. Weißt du, wie ich meine? Ich kann das ganz schwer beschreiben, aber ich würde das so wirklich differenzieren.
Wenn ich das jetzt für mich mal beantworten müsste, ist Begehren eben nicht nur sexuell, sondern dass man auch ein unfassbares Begehren hat, mit dem anderen Zeit zu verbringen,
auf Kleinigkeiten,
Frühstücken einfach nur oder sich zu unterhalten.
Völlig wurscht.
Dass man wirklich.
Du kannst alles machen mit dem, egal. Es ist alles. So, es ist so jeder fucking Moment. Du könntest mit dem aufs Klo gehen und das ist super.
Genau, man würde die andere Person am liebsten in seine Jackentasche stecken und überall mit
reinkriechen.
Überall mit hinschleppen.
Aber ihr seht schon, es ist gar nicht so wichtig, welches Wort wir verwenden, weil Indra und Markus benutzen Begehren als das, was ich zum Beispiel als Anziehung nehmen würde und umgekehrt. Es ist eigentlich egal, wir müssen uns nur einig sein, wer meint was. Und genau das würde ich unterscheiden. Und viele Paare haben am Anfang zwar Sex, aber sie haben nicht wirklich eine tiefe, echte Anziehung oder mit euren Worten ein richtiges, echtes Begehren, den anderen in die Tasche stecken zu wollen. Du willst unbedingt mit ihm zusammen sein.
Bis du das gerade gesagt hast, habe ich immer gedacht, alle Beziehungen gehen so los wie unsere jetzt beispielsweise oder meine in meinem Leben, weil da war das immer so. Ich kann mir das gar nicht vorstellen, dass es anders wäre.
Wenn's
interessant.
Nur, trotz allem kann ich mir schon vorstellen, dass es tatsächlich Menschen gibt, die das nicht so spüren, Man kann deswegen vielleicht nicht sagen, dass es Berechnung ist, aber auf jeden Fall, dass sie eine Anziehung fühlen jenseits von dem Verliebtheitsgefühl, weil es vielleicht ein Bedürfnis in ihnen, sage ich jetzt mal, füllt.
Ja, ich würde auch nicht so weit gehen, dass ich sage, das ist immer eine gnadenlose Berechnung und das würde ja auch kein Klient so zugeben, aber in meiner Praxis begegnet mir das schon und ihr wisst ja, ich frage sehr, sehr gerne, warum seid ihr ein Paar geworden? Und das finde ich schon wichtig, weil manchmal ja auch die Projektion ist, dass der Partner etwas, wie du es gerade gesagt hast, erfüllt oder füllt, was einem selber so gar nicht bewusst ist.
Voll klar.
Wenn du das Gefühl hast, ein Paar ist mehr aus rationalen Gründen zusammen, sprichst du das dann an? Das stellt mir total schwierig vor.
Ja, das ist ehrlich gesagt auch schwierig. Das sage ich dir ganz ehrlich. Und in einem passenden Moment, wenn ich das Gefühl habe, spreche ich das an. Auch manchmal indirekt. Aber weißt du, ich denke dann immer, ich habe ja auch die Aufgabe, ehrlich zu sein und meine Gefühle und Hypothesen ja auch auszusprechen. Und zugleich darf ich aber auch keinen verletzen. Oder will ich ja auch gar nicht. Also das ist manchmal ein schmaler Grat.
Vor allem ist es nicht so, gleich so offensichtlich, weil das genau. Bedürfnis, wenn jemand eine Beziehung braucht, wir haben ja schon von Katrin gehört, dass es da ihre zwei Brüder gibt, die immer alles richtig gemacht haben, dann ist es ja so, dass man das auf die Schnelle nicht so erkennen kann. Du musst erst ein bisschen Informationen haben, musst was von dem Leben des anderen wissen und musst wissen, was denn eigentlich denen antreiben könnte. Offensichtlich ist das ja erstmal nicht.
Ja.
Die Wende, wie so oft, nach den Kindern.
Als Sebastian das erste Mal bei dir sitzt, Andreas, sind die Kinder schon 10 und 12 Jahre alt.
Genau. Und der Sebastian ist das erste Mal zu mir gekommen vor 3 Jahren. Da war das jüngste Kind gerade 10 geworden und er sagte, wir haben seit 10 Jahren keinen Sex mehr, Frau Breu.
Seit 10 Jahren? Das ist aber lang. Seit 10 Jahren, vor allem waren die ja noch gar nicht so lang zusammen. Also das ging ja relativ schnell, dass es sexlos wurde.
Und die beiden haben nicht nur keinen Sex mehr, sondern, und das ist auch entscheidend, keine Zärtlichkeiten.
Ja.
Also es gibt diese Momente auch nicht mehr mit, ich gehe an dir vorbei, ich nehme dich mal in den Arm, ich streichle dir mal über den Kopf oder ich sag dir einfach mal so nebenbei, ich hab dich so lieb. Das gab's alles nicht mehr.
10 Jahre, warum kommt er da erst jetzt um die Ecke? Was ist da passiert? Hat er irgendwas unternommen in den 10 Jahren vorher?
Das ist eine gute Frage, die stelle ich auch immer ziemlich früh schon dem Klienten oder den Klienten. Und wisst ihr, diese Verläufe mit diesen keinen Sex und keine Zärtlichkeiten haben, die gleichen sich alle insofern, als dass es einem von außen betrachtet, wie so eine Art Hinhaltetaktik vorkommt.
Wie meinst du das?
Der keinen Sex mehr will, hält den anderen hin.
Erst ist es die Schwangerschaft, dann der Schlafmangel, dann ist die Überforderung, dann ich fühle mich selbst nicht mehr so sexy, also körperliche Veränderungsprozesse durch Schwangerschaft, Geburt, ganz klar, kennt ja jede Frau. Dann die viele Arbeit durch das Kind oder die Kinder und wenig Bestätigung und Anerkennung und das ist für Frauen irgendwie immer noch anders als für die Männer in den allermeisten Fällen zumindest, also mit der Anerkennung.
Aber du sagst, es kommt rüber wie eine Hinhaltetaktik?
Ja. Es ist ja was Bewusstes. Oder sagen wir mal zumindest was Zielgerichtetes. Handlungen mit einem anderen Ziel als vermeintlich.
Ja, ich frage dann, darf ich fragen, was haben Sie denn da schon unternommen? Oder für wen ist das denn überhaupt ein Problem? Für Sie oder Ihre Frau? Und oft ist es für die Frau kein Problem, aber für ihn ist es ein Problem.
Mhm. So war es auch für den Basti.
Genau, in unserem Fall ist es tatsächlich so. Und dann ist ja die Frage, was haben die schon unternommen? Und dann erzählen die mir, dass sie eigentlich nicht wirklich was unternommen haben, sondern er hat das angesprochen, aber sie hat dann oft gesagt, ich weiß auch nicht und keine Ahnung und jetzt bin ich müde und es ist dann mit den Kindern und das, was ich gerade alles gesagt habe. Mhm. Schwangerschaft, Schlafmangel, also es gibt immer irgendwie Gründe und man fragt sich so von außen als Zuhörer, also ich bin ja da der Zuhörer zunächst, also wenn das eine Phase wäre, dann ist sie ja irgendwann vorbei. Aber 10 Jahre ist ja jetzt keine Phase.
Also Hinhaltetaktik, so kommst du drauf.
So kommt es mir vor. Das ist dann meine Hypothese im Kopf, ja, der verstehe. Ich natürlich auch nachgehe.
Verstehe. Also die Hinhaltetaktik heißt, wir halten den anderen hin in der Hoffnung, dass er sich nicht von mir trennt. Richtig.
Und es gibt auch immer Gründe, die der andere auch versteht. Nein,
das verstehe ich total, klar. Aber am Ende des Tages geht es ja um ein Ziel bei einer Taktik. Das Ziel heißt, ich will nicht verlassen werden.
Es könnte auch heißen, ich will versorgt bleiben.
Ja, richtig, genau. Könnte es auch sein. Ja. Also auf jeden Fall, der Basti lässt sich da über 10 Jahre abspeisen. Weil das ist ja auch so, dass er theoretisch was unternehmen könnte nach 10 Jahren.
Richtig.
Oder vielleicht hat er sich auch eine Freundin zugelegt, könnte ja auch sein.
Ganz genau. Und ich habe zu dem Zeitpunkt die Katrin ja noch gar nicht gehört.
Also er sitzt nur bei der Basti.
Er
sitzt
das erste Mal jetzt erstmal da und sagt, ich weiß nicht mehr weiter, 10 Jahre sind um. Und es ist nicht nur, dass wir keinen Sex mehr haben, das ist schlimm genug, sagt er auch. Aber wir haben auch keine Zärtlichkeiten mehr. Mhm. Und das ist auch für die Männer ganz, ganz häufig viel, viel schlimmer.
Mhm.
So. Und jetzt stellt sich natürlich auch, ohne dass ich Katrins Sicht bisher kenne, das, was Markus auch gerade gesagt hat, warum lässt er das alles geschehen? Es gibt ja immer einen, der es tut oder nicht tut und den anderen, der das tun lässt. So. Und hier sind wir so ein bisschen beim Basti. Da müsste jetzt seine Selbstwirksamkeit mal ein bisschen irgendwie in Gang kriegen. Also raus aus dieser Opferhaltung. So, oh, ich hätte ja gern, aber ich krieg's nicht und jetzt geht's mir schlecht.
Genau, wir haben ja vorher ganz am Anfang schon gehört, dass in der Regel die Frauen die sind, die sich dann trennen. Ich könnte mir vorstellen, dass der Basti das nicht macht, weil er Angst hat vor den Konsequenzen. Weil er sagt, ich halte es lieber aus, das machen viele Männer so, weil sie vielleicht ihre Familie verlieren könnten oder die ganze Existenz.
Es geht ganz häufig um die Familie, also gerade die, wo Kinder dranhängen, die haben eine riesengroße Hemmung zu sagen, ich will dieses Sexthema in den Vordergrund
rücken, über meine Kinder. Die sind,
Das ist aber auch ein bestimmter Typ Mann, also das muss man vielleicht auch dazu sagen.
Ich glaube, das geht allen Männern so. Es ist doch schwierig zu sagen, ich setze mein Bedürfnis nach Sexualität über 2 oder 3 Menschen in dem Fall, nämlich meine Familie. Das ist ja der Konflikt, der da in dem Kopf aufkommt.
Ich finde Trennungen, wenn keine Kinder da sind, und Trennungen mit Kindern sind 2
völlig
verschiedene Paar Schuhe. Das ist, wie 2 verschiedene Sportarten.
Absolut.
Bei dem, es ist wirklich, als würdest du von Basketball oder Fußball sprechen. Wenn du einen Partner hast und du hast keine Kinder, und wohnst vielleicht zusammen, okay, dann ist es die Wohnung, die du auflösen musst.
Ja, genau.
Wenn du verheiratet bist, okay, dann gibt es noch finanzielle Dinge zu klären. Aber wenn du eine Familie hast mit Kindern, Kinder zu bekommen, ist eigentlich viel mehr als zu heiraten.
Total.
Weil da steht so viel auf dem Spiel, dein ganzes Leben, meistens deine ganze Existenz. Und deswegen kann man das gar nicht vergleichen. Und ich kann schon verstehen, dass Menschen sich nicht schnell lösen oder schnell Lösungen versuchen zu finden, weil sie einfach, was ich auch gut finde, weil sie einfach eine Verantwortung für ihre Familie tragen.
Total.
Wenn jemand mit Kindern sich trennt, das ist nie eine leichtfertige Entscheidung und da muss es einen tierischen Leidensdruck geben.
Was hat denn der Sebastian zu dir gesagt, warum er das so lange ertragen hat?
Er hat gesagt, wissen Sie, ich habe immer gehofft, das würde sich irgendwann bessern.
Ja.
Und wenn ihr wüsstet, wie oft ich das höre.
Wahrscheinlich ist es die Standardantwort, weil wie soll man sich's anders zurechtreden, ne?
Ja.
Aber ich finde trotzdem 10 Jahre schon eine lange Zeit, weil er hätte ja auch in dieser Zeit mal mit ihr sprechen können.
Ja, sein Unmut hat er schon kundgetan, aber eben nicht besonders hartnäckig oder mit besonders nachdrücklich, sagen wir es vielleicht mal so, ja.
Naja, und er hat sich wahrscheinlich wahnsinnig gewünscht, dass es sich einfach wieder ändert und hat sich an die Zeit von früher zurückerinnert und hat immer gedacht, von Jahr zu Jahr zu Jahr, das wird schon. Und dann waren auf einmal 10 Jahre vergangen.
Ja, und er ist natürlich auch nicht der konfliktfreudigsten einer, das muss man dazu sagen. Jemand, der nicht so konfliktaffin ist, der scheut den Konflikt eben auch aus Angst, was passiert dann? Also werde ich mein Bedürfnis nicht über das des Partners, in dem Fall der Partnerin, setzen, sondern ich werde mein Bedürfnis hintanstellen.
Mhm.
Und das hat natürlich einen Preis.
Die Entscheidung. Katrin steigt in den Prozess mit ein.
Andrea, also der Basti ist 2-mal bei dir und dann stellst du ihm die Frage, ob es denn jetzt sinnvoll wäre, dass die Katrin dazukommen soll, richtig?
Richtig. Jetzt müsst ihr euch vorstellen, der war jetzt eh schon 2-mal da und das ganze Boot kriegt so eine Schlagseite, weißt du? Also nicht rational. Also rational kann die Katrin sagen, das macht mir nichts aus, dass du da schon 7-mal warst.
Es geht aber um das Therapieboot, gell?
Ganz ja, wichtig. Das Therapieboot, genau. Aber was das Problem ist, jetzt stell dir mal vor, ich sage irgendwas zu der Katrin, was vielleicht auch ein bisschen kritisch ist oder so, oder was ihr eben wie ein bisschen was wehtut oder so. Und dann sagt die, ja, die ist ja gar nicht mehr neutral, weil die hat ja mit dir schon so viel gearbeitet.
Das verstehe ich total.
Also einmal, zweimal jeweils mit Einzelsitzung geht.
Und dann möchtest du den anderen
so, und dann müssen wir alle ins Boot, damit alle drin sind oder auch keiner mehr aussteigt. Genau.
Und was macht Katrin? Sie entscheidet sich auch zu kommen, was ja schon mal super ist.
Ja, finde ich übrigens auch super. Und ich beginne die Sitzung mit meinem Satz, den ich ganz oft sage, damit die sich auch eben eingeladen fühlt in das sogenannte Therapieboot. Also ich kenne ja bisher nur die Sicht von ihrem Mann. Aber es würde mich total freuen, wenn ich auch ihre sich kennenlernen darf.
Naja, die zwei haben ja als Paar nicht miteinander darüber geredet. Also der Basti hat über die Sexualität und all das. Also der Basti hat nicht mit seiner Frau gesprochen, sondern mit dir. Mhm. Das heißt, es ist für Katrin natürlich ein bisschen schwer. Ich komme jetzt zu einer dritten Person. Er war schon bei dir. Und was passiert jetzt hier?
Ja, wobei ihr das vielleicht nicht glaubt, aber manchmal ist es sogar im Gegenteil der Fall, weil es fällt manchmal jemanden sogar leichter, das bei mir moderiert zu machen, weißt du? Ich gehe damit ja ganz locker um, das ist ja mein täglich Brot und von daher fühlt sich da eigentlich auch niemand vorgeführt und vor allem die geraten auch nicht in Streit, was sie vielleicht zu Hause tun. Da kommt einer und zeigt seine Unzufriedenheit und der andere sagt, ja, dir kann man es ja eh nicht recht machen und schon sind die in einem Streit.
Katrin ist jedenfalls bei dir. Und schildert es ähnlich wie der Basti, also dass sie seit langer Zeit keinen Sex mehr haben. Wobei sie sagt, so ganz stimmt das nicht. Schon ab und zu mal, aber halt sehr wenig. Und das letzte Mal ist auch schon ganz lange her. Sie weiß gar nicht mehr so richtig wann.
Auf jeden Fall, und das ist jetzt entscheidend, Andrea, fragst du sie an der Stelle nicht, warum haben sie denn keinen Sex mehr mit ihrem Mann, sondern wie sie sich in der Beziehung fühlt und wie zufrieden sie ist.
Genau, weil ich bin ja der Meinung, dass man das eine vom anderen nicht trennen kann. Also das Symptom ist, wir haben keinen Sex, aber mich interessiert ja nicht das Symptom, mich interessiert ja letztendlich die Ursache, warum das so ist.
Verstehe ich. Und was erzählt sie?
Sie erzählt, dass sie nicht mehr viel für Sebastian empfindet oder sich nicht sicher ist, ob sie das noch tut.
Ja.
Das ist schon ein harter Tobak, finde ich.
Grund, dass er oft nicht nett zu ihr ist.
Aha. Da hat der Sebastian natürlich nicht so erzählt.
Siehst du? Siehst du wieder?
In den ersten beiden Sitzungen, in denen er bei dir war, weil sonst hättest du es schon gewusst. Du hast ja gesagt, er sei eigentlich ein netter Kerl und so weiter. Aber wer weiß das schon und wer kann hinter die Fassade von jemandem blicken, den man nur zweimal sieht? Das ist ja nicht so einfach.
Genau.
Was ist schon nett? Nett ist der Bruder vom Arschloch. Wir kennen das.
Ja. Und erinnert ihr euch daran, wie wir neulich in einer Podcast-Folge darüber diskutiert haben, warum Menschen meckern? Und ob grundsätzlich Frauen mehr meckern als Männer? Könnt ihr euch erinnern? Mhm. Und wo ich gesagt habe, ich bin überzeugt davon, das ist abhängig vom Grad der Zufriedenheit bzw. Unzufriedenheit.
Mhm. Also meckert der Sebastian an der Katrin rum, weil er sein Bedürfnis nach Sex nicht gestillt bekommt. Und dann sagt sie, er sei nicht oft nett zu ihr. Henne-Ei-Problem.
Gut, hätte Basti mehr Sex, wäre er wahrscheinlich auch freundlicher zu Katrin.
Ich habe einen ganz guten Tipp für die Paartherapie. Wenn sowas in Zukunft passiert, sagst du einfach ihr, halt ihn mit paar Mal Sex mucklig, steig auf ihn drauf, mach die Nase zu und los geht's.
Mach das. Sag mal.
Ich werde ein super Paartherapeut. Was denkt ihr?
Das ist der Grund, warum der Markus kein Paartherapeut ist, sondern die Andrea.
Genau.
Super.
Genau. Also wir haben hier die klassische Pattsituation. Sie sagt wahrscheinlich, wissen wir nicht genau bis jetzt, wenn er netter zu mir wäre, hätte ich vielleicht auch mehr Sex. Und er sagt, wenn ich mehr Sex hätte, wäre ich vielleicht auch freundlicher zu ihr.
Perfekt.
Eigentlich wäre es ganz einfach, aber es ist eben nicht immer so leicht.
Spontanheilung braucht spontan Veränderung. In den nächsten Paarsitzungen stellt ihr fest, dass es bei den beiden genauso ist wie bei den meisten Paaren. Der ganz normale Wahnsinn. Kinder im Fokus, Arbeit, abends müde und so weiter.
Genau. Es ist ganz oft so, dass dann beim Sex die Energie eingespart wird. Ja, also irgendwo muss ich Prioritäten setzen und die Frauen sagen, naja gut, ich habe so viel zu tun, also leidet dann letztendlich die Sexualität. Manchmal wird das Ganze dann zum lästigen Übel, ja, dass sie ab und zu um des lieben Friedens willen dann mitmachen. was wiederum Frust generiert, oft auch Wut oder Groll, weil ich ja das auf den Partner projiziere, weil der macht ja wieder Stress, wenn ich keinen Sex mit ihm habe. Und dann haben wir auch wieder diesen Teufelskreis.
Da ist wieder die Pattsituation. Genau. Aber du hast dann auf jeden Fall gesagt, dass ja beide, so haben sie es dir ja erklärt, etwas verändern wollen. Richtig?
Ja.
Und somit kommt deine Idee und ihr beschließt, dass sie auch beide etwas anders machen müssen, damit das Ganze in Schwung kommt.
Ja.
Das Liebeswochenende in Rom.
Katrin und Basti machen nämlich genau das, was Indra und ich neulich auch gemacht haben, nämlich ein paar Wochenende.
Ja.
Wir waren in Paris, die fahren nach Rom, same, same. Da wollte Katrin schon immer mal hin, nämlich nach Rom. Die Kinder haben sie beide bei Bastis Eltern untergebracht. Coole Idee, macht man einfach so zu selten.
Ja.
Wir haben auch lange gebraucht dafür, richtig?
Deswegen habe ich den Hashtag ins Leben gerufen, einfach mal machen.
Ja, genau.
Sehr schön.
Und ganz ehrlich, unser Trip nach Paris war eine Sensation. Sauteuer, aber eine Sensation. Als die Kinder klein waren, also unsere haben wir es auch vernachlässigt, war einfach auch keine Zeit da. Ich hätte gar nicht gewusst, wann wir das machen sollen.
Ja. Glaube ich dir.
Hat auch erstmal gar nicht so gefehlt, war auch gar nicht so schlimm.
Der Fokus ist einfach woanders.
Wir haben das ja nicht als Therapie gemacht wie die beiden, sondern wir haben es einfach so mal gemacht und das war dann auch so aus Spaß und das war super. Aber wie war es bei den beiden, das Rom-Wochenende?
Also das Rom-Wochenende ist übrigens gar nicht auf meinem Mist gewachsen, sondern das war der Output unserer Gespräche. Also es ging nämlich um die Frage, was würde bei Katrin denn mehr Lust erzeugen? Also was könnte ihr helfen? Was fehlt ihr denn? Und kann Basti überhaupt was dafür tun oder dazu tun? Und bei ihm ging es darum, dass ihm nicht nur der Sex fehlte, sondern die Nähe, die dabei entsteht. Das war sein großer Leidensdruck.
Klar, also tagsüber auch so in ganz normalen Situationen, beim Einschlafen egal. Immer wenn er sie mal umarmen wollte, dann hat sie sich auch so ein bisschen entzogen, so hat er es erzählt. Und geküsst wurde eigentlich gar nicht mehr.
Bussi vielleicht. Auf die Wange so. Oder so. Du warst auf jeden Fall sehr gespannt, als die beiden nach ihrem Rom-Trip das nächste Mal zu dir gekommen sind, Andrea.
Ich war gespannt, wobei mich ja nicht mehr so viel überrascht. Deswegen spekuliere ich am liebsten.
Lass
so
mich raten, wie möglich. Lass mich raten, Andrea. Die hatten keinen Sex.
Ja.
Ja. Warum?
Ja, also Markus hat's richtig geraten.
Nachdem sie verspätet abgeflogen sind und in Rom bei einer Bullenhitze ankamen, war Katrins Laune auf dem Nullpunkt. All die Versuche von Basti, ihre Laune wieder zu heben, indem er gesagt hat so, ah, nachher gehen wir erstmal was Leckeres essen und trinken schön italienischen Wein, haben alles nichts geholfen.
Katrin war nur am Schimpfen, zu laut, zu heiß, irgendwie schien alles blöd. Sie fuhren quer durch die Stadt im Taxi. Ständig im Stau, Feierabendverkehr und so laut war sie auch, dann hat's gestunken. Puh, also mir kommt die schon noch ein bisschen anstrengend vor.
Nachdem die beiden sich eigentlich entweder nur gestritten haben oder mit den Nachwehen von ihren Streitereien beschäftigt waren, kam in der nächsten Sitzung tatsächlich auch der Verdacht auf, ob sich am Status quo denn überhaupt was ändern soll.
Also keinen Sex zu haben ist ja der Status quo, ja. Alles soll so bleiben, wie es ist. Aus 10 Jahren werden irgendwann mal 11, 10, 20, 30, forever. Richtig.
Aber Frage, Andrea, warum kommen die beiden noch zu dir für viel Geld? Also ich meine, es kostet ja auch Geld.
Ja.
Das macht ja dann gar keinen Sinn.
Weißt du, das sind so Therapieverläufe, wie ich sie auch ganz oft kenne und wahrscheinlich auch meine Kollegen so kennen. Eigentlich liegt's auf der Hand. Die machen das Gleiche wie vorher. Da waren sie beschäftigt mit Schwangerschaft, Geburt, Kindern, dem Ganzen. Und nun sind sie beschäftigt mit Streiten. Also jetzt gehen sie da nach Rom und streiten sich. Dazu muss man natürlich wissen, dass auch Streiten eine Form der Vermeidung oder zumindest von Näheverhinderung ist. Mhm. Und das kann für manche Systeme, wo das ja gar nicht stattfinden soll, ein mega Nutzen sein.
Hm. Du bist der Meinung, dass denen das nicht bewusst ist, richtig?
Naja,
ich meine, das ist ja ein Konzept von beiden.
Ja. Nicht von beiden.
Zumindest
von ihr.
Von ihr auf jeden Fall vielleicht mehr.
Von ihr, wenn sie sich über Rom beschwert und die Taxen und die Hitze.
Es kann sein, dass sie eine Vermeidungsstrategie fährt, die ihr nicht so bewusst ist, das weiß ich nicht.
Ich glaube auch nicht, dass es unbedingt bewusst sein muss. Es kann auch unterbewusst sein, dass sie das gar nicht für sich formulieren kann und das Ganze als Konzept sieht. Wir sagen es jetzt als Konzept, weil wir von oben drauf schauen, aber wenn man da drin ist,
ist es kein… Genau, aus der Metaebene sieht es natürlich anders aus.
Richtig, das sieht es anders aus. Glaubst du, dass es denen bewusst war?
Also jetzt ist es ihnen bewusst, ich habe es angeboten als Möglichkeit, als Hypothese, kann es sein, meine das. Das heißt, ich sage nicht, es ist so, sondern ich biete es denen an, weil genau dafür sind sie ja bei mir oder in der Therapie, um solche Muster zu erkennen. Weil, wie gesagt, das siehst du nur aus der Metaebene.
Also um es jetzt mal auf den Punkt zu bringen, die beiden hätten noch zig Reisen machen können nach Honolulu und weiß der Kuckuck was wohin. Und wahrscheinlich wäre es immer so gelaufen. Aber sonst wäre das vielleicht auch so auch nicht an die Oberfläche gekommen. Das muss man jetzt ja auch mal sagen. Das hat ja auch was Positives. Wie haben sie darauf reagiert, als du das angesprochen hast?
Ja, und schau, das ist jetzt genau der Moment, wo das Paar die Entscheidung bekommt, machen wir so weiter? Oder wollen wir was verändern? Und an dem Punkt liegt die Paardynamik ganz sichtbar auf dem Tisch.
Wie es weiterging nach Rom.
Also ich weiß jetzt ja nicht, ob es überrascht, aber Katrin hat sich dann aus der Paartherapie ausgeklinkt.
Aha.
Mit, ich sag mal so, üblichen Worten. Ich kenne das, jeder Therapeut kennt es. Ja, das bringt doch eh nichts. Und da wäre meine Antwort zum Beispiel, genau, sie verändern ja auch nichts. Gemäß
total.
Albert Einstein, die reinste Form des Wahnsinns ist es, alles beim Alten zu lassen und gleichzeitig zu hoffen, dass sich was ändert.
Ja klar, genau.
Super Spruch.
Vermutlich ist es aber so, dass nicht jeder Mensch genau da hinschauen will oder kann. Also ich meine, der muss sich ja selbst von oben ein bisschen betrachten oder ein bisschen weggehen, um sich selbst anzuschauen.
Ein Mindestmaß an Reflexion ist notwendig.
Genau
so ist es, Markus.
Die Katrin ist ja ausgestiegen und hat Basti allein gelassen mit seinem Problem und mit seinem Bedürfnis und sagt, ich bin jetzt hier raus, weil ich nichts ändern möchte.
Unfair.
Wobei sie das ja nicht sagt. Sie sagt ja nicht, sie will nichts ändern,
naja, das
sondern
ist die Konsequenz.
Sie tut ja so, als wenn die Therapie nichts bringt, weil jetzt natürlich
richtig.
Die Dynamik und die Dynamik lautet,
stimmt.
Du bist in einer Dauervermeidung.
Richtig, du hast total recht.
Und findest immer wieder Gründe, keine Nähe mit deinem Mann haben zu müssen.
Voll.
Das muss ich ganz klar sagen.
Völlig klar. Du, was kann denn jetzt der Basti da tun, außer sich vielleicht zu trennen? Ich meine, das könnte er immer machen.
Aber es steht doch jetzt eh auf dem Plan, oder?
Wahrscheinlich schon, oder?
Also der Basti kann natürlich nicht die Katrin verändern. Er kann nur an sich oder bei sich was verändern. Und er muss natürlich die Entscheidung treffen, halte ich das aus, weiter?
Will ich so weiterleben?
Was ist der Preis dafür? Was wäre denn, wenn ich mich eventuell eben auch trennen würde? Wäre das eine Option überhaupt für mich? Ja, also alles das sind Fragen, die er sich jetzt leider alleine stellen muss, weil sie eben nicht mehr da ist.
Hast du denn ihm die Frage gestellt, warum haben sie das so lange mitgemacht? Weil diese Antwort würde ja auch beschreiben, was ihn denn eigentlich an dieser Beziehung noch hält.
Ja, ihn hat ja gehalten, dass er diese Hoffnung hatte, Markus. Er hatte die Hoffnung, es ändert sich. Irgendwann ändert es sich. Das heißt, es ist eine gewisse Konfliktscheue. Es ist jemand, der einfach nicht klar für sich einsteht. Er nimmt sich da auch nicht wirklich in seinen Bedürfnissen wichtig genug.
Wenn ich Bastis beste Freundin wäre, würde ich sagen, besser ein Ende mit Schrecken als ein Schrecken ohne Ende.
Krass. Verstehe ich schon. Würde ich auch wahrscheinlich sagen. Aber das ist natürlich einfacher, wenn man von außen drauf schaut und wenn man
absolut.
Gar nicht beteiligt ist, kann man das
absolut.
Schnell sagen. Und er hofft also quasi immer noch, dass sich auf Seiten von Katrin irgendwas verändert. Und die Hoffnung stirbt ja bekanntlich zuletzt.
Liebe Hörerinnen, liebe Hörer, ihr denkt jetzt wahrscheinlich, okay, also an Bastis Stelle wäre jetzt hier wirklich Schluss aus Feierabend. Man denkt, es kommt zur Trennung, aber dann kommt alles ganz anders. Basti kommt weiter zu dir, Andrea.
Ja, und zwar in großen Abständen, aber er kommt regelmäßig zu mir.
Und die beiden sind immer noch zusammen?
Ja, die sind immer noch zusammen und sein Anliegen ist eigentlich immer noch unverändert. Aber er möchte gerne den Mut aufbringen, dass er mehr seinen Weg gehen kann. Und er ist einfach voller Ängste. Angst, den Kindern die Trennung zuzumuten, Angst, wie Katrin darauf reagiert, Angst, allein zu sein, Angst, niemals mehr jemanden zu finden, Angst, was sagen die anderen, vor allem seine Familie. Und natürlich gibt es da ja auch diesen Punkt, sich einzugestehen, dass der andere vielleicht nur mit mir zusammen ist, weil er einen Deal eingegangen ist. Das ist fast schon auch hart.
Das ist nicht so einfach.
Das kann ich ihm ja nicht um die Ohren klatschen.
Völlig klar.
Sondern
da muss er selber drauf kommen.
Ganz genau, Markus, genau. Und wenn er das irgendwann mal begreift, ich glaube, dann ändert sich seine Haltung und an der Haltung hängt auch immer das Verhalten.
Ich könnte mir vorstellen, dass die Katrin die ist, die in der Zeit versucht, ihn auf ihre Seite zu ziehen und gegen dich zu arbeiten, Andrea, ist das richtig?
Naja, sie hat insofern ja natürlich sowieso gute Karten, weil das ist so ein bisschen ein Machtgefälle, was die haben. Ja, also sie mit den Kindern auf der einen Seite, er auf der anderen.
Und sie weiß ganz genau, dass dieses Machtgefälle da existiert weil sonst hätte sie sich schon längst bewegt.
Also wenn du mich fragst, denke ich das auch, ja.
Und sonst würde sie ja noch weiter zu dir kommen.
Ja, richtig.
Glaubst du, weil ich kenne dich gut, Andrea, ich weiß, dass du auch natürlich in deinem Job sehr diplomatisch bist, aber ich weiß auch, dass dir das Herz auf der Zunge liegt und ich weiß auch, dass du immer ehrlich bist. Mhm. Ich kann mir nicht vorstellen, dass du dem Basti nicht signalisiert hast oder ganz klar gespiegelt hast, was da eigentlich gerade passiert. Glaubst du, er will das nicht sehen oder er hat nach 3 Jahren Therapie immer noch eine Brille auf?
Ich glaube, dass es noch nicht der richtige Zeitpunkt ist, dass er diese Erkenntnis hat. Ich glaube nämlich, dass der richtige Zeitpunkt viel entscheidender ist als derjenige, der ihm den Spiegel vorhält. Dass wahrscheinlich irgendwann mal eine Außenbeziehung ein Sprungbrett sein kann, wo er merkt, wow, da sieht mich jemand als Mann, da merke ich wieder Begehren und diese ganzen alten Geschichten und verdeckten Gefühle und dann wird da eine Dynamik in Gang gesetzt. Das kann ich dir ganz sicher sagen.
Das heißt, wahrscheinlich könnten seine besten Freunde wirklich Klartext sprechen und sagen, Alter, pass mal auf, das geht hier so gar nicht. Und
er weiß
nicht
es
verstanden.
Ja. Rational weiß er es ja.
Er weiß es ja eigentlich.
Er weiß es ja.
Aber er würde trotzdem nichts ändern.
Er würde trotzdem nichts ändern, weil seine Ängste größer sind. Und dein Auftrag ist jetzt, wie kannst du mit deinen Ängsten besser umgehen?
Genau. Dass er den Mut hat, irgendwann diesen Schritt gehen zu können. Und ich glaube, dass, und das muss man auch sagen, auch wenn es natürlich so feiner wäre, da auszusteigen, aber manchmal brauchen Menschen eben einfach auch ein Sprungbrett, um dann eben durch dieses Verliebtsein den Mut zu haben, an ihrer Situation was zu verändern.
Und im Nachgang sagen sie dann, oh mein Gott.
Ja. Und ich meine, ich wünsche ihm natürlich auch, dass er nicht in 20 Jahren da sitzt und sagt, hätte ich das mal schon vor 10 Jahren gemacht.
Man hört sich diese Geschichte so an, man ist ein bisschen verzweifelt, weil man den Basti einfach nur schütteln möchte, sagen möchte, du Basti, das wird so nichts.
Ja.
Tja, manchmal ist der Weg das Ziel.
Und das ist eben auch etwas, was du als Paartherapeut aushalten musst.
Also ich wünsche ihm auf jeden Fall, dass er bald jemanden kennenlernt und eine andere Perspektive bekommt.
Das wünsche ich ihm auch.
Ich wünsche ihm, dass er irgendwann sich einfach auch in seiner Rolle als Mann mit einer Selbstverständlichkeit wiederfindet.
Liebe Hörerinnen, liebe Hörer, wir wünschen euch von Herzen, dass ihr, wenn ihr in einer Situation sein solltet wie der Basti, schneller Entscheidungen treffen könnt. Manchmal ist auch eine Trennung eine Lösung, also ganz sicher.
Genau, in dem Fall glaube ich auch, dass die Trennung die bessere Lösung wäre. Wir haben uns auf jeden Fall sehr gefreut, dass ihr zugehört habt heute und wenn ihr uns schreiben wollt, dann könnt ihr das am besten über Instagram machen und wir freuen uns, wenn ihr nächsten Dienstag wieder dabei seid, wenn es eine neue Folge gibt.
Genau, das tun wir.
Bis nächste Woche. Ciao.
Tschüss.